Hallo und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge. Mir ist beim letzten Mal aufgefallen, dass wir vielleicht mal dazu sagen sollten, welchen Tag wir haben.
Das ist eine gute Idee.
Weil wenn wir schon Ankündigungen machen und irgendwie von nächster Woche sprechen, dann ist das sicherlich hilfreich. Heute haben wir den 11.12.2017. Und ich hoffe aber, dass im Gegensatz zur letzten Folge ich das heute auch noch am selben Tag veröffentlichten bekomme.
Vorausgesetzt, wir werden noch vor Mitternacht fertig.
Ja, davon gehe ich aber mal aus. Genau, die Website und so und der Podcast-Feed bei iTunes und so sind jetzt nämlich auch alles fertig. Das heißt, man kann uns jetzt richtig abonnieren. Das hilft natürlich dabei, das dann auch zeitnah zu veröffentlichen. Genau, was ich auch vergessen habe beim letzten Mal, ist noch ein paar Danksagungen auszusprechen, nämlich zu einerseits Clemens, der unser Intro gemacht hat, vielen Dank dafür, und an Lukas, der unser Logo erstellt hat. Das Logo ist übrigens so ein Mashup aus dem AGDSN-Logo mit diesen verbundenen Notes und spielt aber auch ein bisschen auf den Namen an. Bin damit eigentlich sehr zufrieden.
Ich finde, sieht auch richtig gut aus. Ich habe nicht erwartet, dass wir so schnell ein vernünftiges Design, Intro und Logo hinbekommen.
Ja, Lukas, der hat jetzt schon, das ist nicht sein erstes Podcast-Logo, das er entwirft.
Ein erfahrener Podcast-Logo-Designer.
Ja, bei den Kollegen, bei den Dresdner Kollegen von der Zukunftsmusik und der Couch-Fraktion hat er das auch erstellt.
Cool, vielen Dank an Clemens und Lukas.
Genau, ja, haben wir sonst noch irgendwas an Vorgeplänkel?
Nicht, dass ich wüsste.
Ich denke, wir haben beim letzten Mal schon genug gesagt und deshalb steigen wir jetzt einfach mal direkt ein in die Sachen, die so in den letzten Wochen passiert sind. Wir werden jetzt natürlich ab und zu auch nochmal weiter zurückgreifen und längerfristige Entwicklungen vielleicht ein bisschen mehr im Detail erklären, weil die natürlich euch noch alles dann nicht sagt. Wir müssen auch immer dran denken, unsere Buzzword- und Abkürzungsdichte niedrig zu halten. Aber falls da irgendwas unklar ist, schreibt uns einfach in den Kommentaren. Zur Not müssen wir mal ein Glossar erstellen oder so. Das wäre vielleicht ohnehin nichts Schlechtes.
Wollte ich gerade sagen, wäre vielleicht ganz gut überhaupt für AGDSN-Neueinsteiger.
Das sowieso, genau. Wie das immer so ist im Alltag, schleifen sich so Sachen schnell ein und für Außenstehende ist es dann ja oft sehr, sehr undurchsichtig. Und so bei den IT-Menschen, Nerds, sind ja so TLAs auch immer sehr beliebt.
Genau. Vielleicht ganz kurz nur, damit ihr wisst, wie es heute laufen soll. Wir wollen euch kurz erzählen, was so Neues passiert ist, was demnächst ansteht. Und danach wird es noch so einen kleinen technischen Teil geben. Also falls es irgendjemand nicht so interessiert, kann er dann wieder abschalten und dann sich auf die nächste Folge freuen.
Genau, ich mache aber auch wieder Kapitelmarken auf jeden Fall mit rein, sodass man da auch sich dran langhangeln kann. Mal gucken, was wir in Shownotes zusammen sammeln müssen. Ich glaube, die meisten Sachen sind nicht so linklastig, aber da bin ich natürlich auch immer bemüht, dass man die Sachen auch ein bisschen nachvollziehen kann. Genau, aber dann legen wir jetzt mal los. Erstes Thema der Woche für heute. Und aber auch schon eine Sache, die uns einerseits schon jetzt schon lange beschäftigt und noch lange beschäftigen wird, ist das ganze große Expansionsprojekt des Dresdner Studentennetzes. Und konkret haben wir in den letzten Wochen neu in unserem Kreis begrüßen dürfen die Gret-Palucka-Straße 11. Die wurde gerade renoviert. 240 Einzelapartments gibt es da. Kosten, glaube ich, so 320 Euro, was ja schon relativ happig ist für Dresden, aber ist halt auch funkelnagelneu.
Sind das nur Einzelapartments?
Das sind nur Einzelapartments. Die haben die alte Wohnform beibehalten, die da vorher auch drin war. Und ist natürlich auch auf dem Wohnungsmarkt aktuell ansprechend.
Gute Lage.
Gute Lage.
Frisch renoviert.
Ja. Wenn man sich anguckt, was die privaten Investoren so bauen, die bauen ja auch alle so Einzelapartments und so. Finde ich so aus sozialem Aspekt, finde ich das gar nicht so gut. Ich wohne gerne in meiner 5er-WG.
Studenten-WGs sind schon eigentlich was Feines.
Ist was Feines. Naja, Geschmackssache. Jedenfalls, wie auch immer, die wurde halt im Zuge der Renovierung quasi an uns übergeben. Das bot sich ja ohnehin an. Da musste eh alles neu gemacht werden, neu verkabelt. Und dann haben wir die auch quasi leer übergeben bekommen, dass wir da unsere Technik einbauen konnten. Das ist natürlich immer ganz interessant, so eine Baustelle auch mal zu begleiten. Das ist ja gerade in der Größenordnung, ich meine, das ist ein 17-stöckiges Hochhaus. Das ganze Bauprojekt sollte sich über 2 Jahre erstrecken. Effektiv sind es jetzt, fast 2,5 geworden, wie sowas immer ist. Ist natürlich ganz interessant, sowas mal zu begleiten als Student.
Wie sich das denn so Schritt für Schritt weiterentwickelt, ja, indem man ein neuer Teil dazukommt.
Und was so alles schiefgehen kann und wie das dann aussieht. Da hatten wir alle so ein bisschen drunter zu leiden. Das Studentenwerk, die Hausmeister und wir. Ist natürlich immer ärgerlich, wenn sowas nicht
fertig wird. Und natürlich die neuen Mieter.
Und die neuen Mieter natürlich auch. Die mussten dann erstmal noch ins unsanierte Gebäude daneben einziehen. Aber ich denke, wir haben das alles ganz gut hinter uns gebracht. Auch unser Notbetrieb in dem alten Gebäude daneben lief, den Umständen entsprechend, denke ich, ganz gut. Vielen Dank nochmal an alle, die sich da beteiligt haben bei uns.
Wir hatten wirklich viele Engagierte, die da sehr viel Zeit investiert haben, uns möglichst gut hinzubekommen.
Genau, wenn die Leute schon in ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahrzehnten nicht saniertes Gebäude da einziehen mussten, dann dachten wir uns, na wenigstens das mit dem Netz kann ja klappen. Das war uns natürlich ein Anliegen. Genau, ansonsten hat es jetzt ganz gut geklappt, nachdem dann die letzten Baumängel beseitigt waren. Wir haben neue Technik eingebaut, dass da auch wieder jedem Studenten symmetrisches Gigabit bis ans Bett zur Verfügung steht. Ganze Gebäudeverkabelung und so ist natürlich schön bei so einem frisch renommierten Gebäude. Das Studentenwerk fragt uns da auch immer, was wir da haben möchten und so, dass man das mal so richtig sich bauen lassen kann, wie man das gerne haben möchte.
Genau, es ist sehr angenehm, dass wir in den letzten Jahren so gut mit dem Studentenwerk zusammengewachsen sind oder zusammengearbeitet haben, dass man da Hand in Hand an der besten Internetausstattung für die Bewohner arbeiten kann.
Genau, was zum Beispiel hier in der Wundstraße gibt, wo ich halt wohne, ist so eine kleine Ärgerlichkeit, ist, dass wir das tatsächlich in einigen der Gebäuden hier wir uns dran beteiligen müssen, wenn Leute einen DSL-Anschluss haben wollen bei einem normalen kommerziellen Telco. Da müssen wir dann immer loslaufen und irgendwelche Kabel stecken in Räumen und dann ist das zum Teil nicht gut dokumentiert, wer da überhaupt wo wohnt. Sowas ist natürlich immer nervig. Wir machen das natürlich auch nach so gut wir können. Aber sowas lässt sich halt vermeiden, wenn man da von Anfang an sich in den Bau und die Verkabelungspläne und so mit einbezogen wird. Da sind wir jetzt in dem Gebäude, kommen wir da auf jeden Fall drum rum. Genau, das war die GPS 11 mit der ganzen Baugeschichte. Eigentlich hätte die eine eigene Folge verdient.
Wahrscheinlich.
Mit all den Auf und Abs und den technischen Tricks, die wir da vollzogen haben, um den Parallelbetrieb zum Teil zu sicherzustellen, aber wollen wir uns jetzt hier, glaube ich, nicht so lange aufhalten.
Und damit auch schon die erste Abkürzung fürs Lexikon, GPS 11.
Habe ich schon gesagt inzwischen, aber ich habe am Anfang, habe ich Gretpa-Luca-Straße
genau,
gesagt.
Gretpa-Luca-Straße 11.
Um die Verwirrung zu vervollständigen, vor, ich weiß gar nicht, irgendwann hieß das auch mal noch Parkstraße. Aber solche Sachen ändern sich tatsächlich auch manchmal. Genau, das war das eine Wohnheim. Nicht ganz so groß und so neu, aber dafür in einer noch viel traumhafteren Lage gelegen ist das Wohnheim Neuberinstraße. Das ist tatsächlich gerade erst vor anderthalb Wochen sozusagen dann auch hardware-seitig zu unserem Netz dazugestoßen. Geroutet hatten wir das schon länger, aber jetzt steht da auch unsere Technik. Das ist tatsächlich ein relativ kleines Wohnheim, auch relativ abgelegen, aber wunderschön direkt mit Elbblick an der Elbwiese.
Im Sommer sehr angenehm, mit der Luft, mit dem Seewind vom Fluss.
Ja.
Sehr fantastisch.
Und auch einen hervorragenden Grillplatz gibt's da. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, dass wir das jetzt auch zu uns zählen dürfen.
Da könnte man das Nutzergrillen auch mal wieder einführen.
Das wäre auf jeden Fall eine gute Location, vielleicht ein bisschen klein. Naja, mal schauen. Genau, genau, die Technik dafür kam ja auch erst die Wochen an, aber da sind wir auf jeden Fall, sind wir ganz froh, können wir 3 Kreuze machen. Unser großer Plan für 2017 ist damit, zumindest was die Wohnheime wirklich angeht, haben wir damit erfolgreich abgeschlossen, so wie das mit dem Stuwe verabredet war.
Unser Rahmenplan ist bis jetzt noch recht gut erfüllt.
Ja, Planübererfüllung könnte man fast sagen. Genau, ja, an der Stelle noch ein bisschen Ausblick aufs nächste Frühjahr bis Sommer. Dieser Expansionsprozess geht halt weiter. Wir müssen jetzt konkret noch das, wie nennt man das, Studentenhaus? Ich weiß nicht genau, wie das sich nennt. Es gibt hier das Tusculum, da ist
da sind Räume drin.
Genau, verschiedene Veranstaltungsräume und ein Studentenclub, der Studentenclub WU5. Der nicht in der Wunschstraße 5 ist, wo unser Büro ist, sondern ganz woanders. Das verwirrt die Erstis immer wieder. Genau, das Tusculum müssen wir noch anschließen. Da wohnt aber keiner drin, deshalb habe ich das jetzt nicht so ganz mitgezählt. Genau, und fürs nächste Jahr stehen dann die Wohnheime Hoyerswerder Straße vermutlich an. Da haben wir auf jeden Fall Technik schon dafür da. Gucken, wie das konkret weitergeht, weil das wäre dann tatsächlich auch schon wieder Planübererfüllung, das wäre vorgezogen. Das ist, glaube ich, eigentlich erst für 2019 dran.
Oha.
Genau.
Hat das einen Grund, warum das jetzt schon so bald gemacht werden könnte?
Es war da ein bisschen unklar, wie es weitergeht mit dem Betrieb, weil natürlich das Studentenwerk auch immer Leute dafür finden muss, die das machen. Und da hatten wir gesagt, dass wir quasi schon mal als für den Fall der Fälle sind wir bereit einzuspringen. Alles es liegt klar. Halt auch ein bisschen weit weg von unseren bisherigen Büros, deshalb ist es nicht ganz so einfach, aber da müssen wir ja ohnehin dran arbeiten, an den Prozessen und so drumherum. Genau, und was auf jeden Fall nächstes Jahr noch andere sind die Wohnheime Reichenbachstraße 29 bis 31 ist, glaube ich, die Nummer.
Die Gutzkostraße.
Und die Gutzkostraße, genau. Beide hier ganz unweit gelegen. Das fügt sich hoffentlich gut ein in unsere bisherigen Strukturen. Also es liegen beide an der Reichenbachstraße zwischen Hochschulstraße und Wohnstraße. Das sind die zwei unserer großen Standorte, die wir schon haben. Das funktioniert dann hoffentlich auch gut. Genau, das ist so, was wir nächstes Jahr dann zu tun haben. Ja, ich denke, das reicht auch erstmal dazu. Auf diese ganze Expansionsgeschichte werden wir immer und immer wieder zurückkommen. Das wird uns halt noch lange beschäftigen, bis 2021 auf jeden Fall.
Das ist gerade so unser Hauptgeschäft, neue Sachen übernehmen.
So ein bisschen, ja. Aber diese anderen Sachen dürfen natürlich davon auch nicht
im Schatten
verschwinden.
Man darf nicht vergessen, dass man auch alte Technik ab und zu ersetzen muss.
Das auch, ja. Das ist eine hervorragende Überleitung, weil alte Technik ersetzen ist natürlich immer so eine Frage. Es ist ja tatsächlich selten so bei uns, dass die Technik, die wir benutzen, um die Leute direkt anzuschließen, die geht selten wirklich kaputt. Und wenn, dann ist eigentlich immer ein Garantiefall bei uns, weil auch die Serviceverträge und so mit den Herstellern einfach so gestrickt sind. Kein Unternehmen lässt sich da gerne drauf ein, dass es einfach Sachen kaputt gehen und es dann keinen Ersatz dafür gibt. Und da spielen wir ja in derselben Liga mit. Deshalb ist es auch bei uns so, dass ja die Geräte nicht irgendwie rausaltern, weil sie irgendwie direkt ausfallen, sondern das ist ja eher schon immer eine strategische Entscheidung. Was können die Geräte jetzt noch? Was wünschen wir uns? Und je nachdem, wann man die dann auswechselt, kostet das natürlich auch eine Menge Geld. Ich meine, wir neben diesem Expansionsprozess betreuen wir ja schon einen ganzen Haufen Wohnheime, einige halt schon seit vielen, vielen Jahren. Und eine letzte Renovierungswelle war halt gerade so vor 7, 8 Jahren im Bereich Wohnstraße, wo wir viele Hochhäuser betreuen. Und da wird die Technik jetzt dementsprechend auch langsam erreicht die so das Alter, wo man halt auf jeden Fall drüber nachdenken muss, was, wann die ausgetauscht werden muss. Genau, und wie viel wir davon machen können, hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie viel Geld wir nächstes Jahr haben.
Genau, und das müssen wir zeitnah, nämlich am kommenden Donnerstag, dem 14.12. besprechen. Wir treffen uns um 19 Uhr.
19 Uhr.
Im Nock.
Genau.
Auf der Recknitzhöhe 35.
Genau.
Und alle Mitglieder, egal ob aktiv oder nicht aktiv, sind herzlich eingeladen.
Jeder ist herzlich eingeladen.
Jeder ist herzlich eingeladen.
Eine öffentliche Veranstaltung. Aber insbesondere sind natürlich unsere Mitglieder da herzlich willkommen auf unserer Vollversammlung. Das ist halt unser höchstes Gremium, wo wirklich die ganz fundamentalen Entscheidungen getroffen werden. Jetzt nicht irgendwie gestritten wird, irgendwie welche, wie viel Zoll der Fernseher haben muss oder so, sondern wirklich die großen Sachen geregelt werden, wie halt unser Haushalt für das Jahr 2018. Der ist auch schon seit einer ganzen Weile natürlich fristgerecht auf unserer Website veröffentlicht, kann man sich mal angucken. Ja, wir zwei haben den ja maßgeblich erstellt und ich muss sagen, ich bin doch immer wieder beeindruckt, was für Zahlen so zusammenkommen hier bei unserem Unterfangen.
Das stimmt allerdings.
Auch wie sich das Geld so verteilt.
Ja, vor allem natürlich Team Network, was sich um die Infrastruktur der Hardware kümmert, ist natürlich immer sehr bemüht, den Großteil der Einnahmen auch wieder auszugeben. Wie zum Beispiel für die Neuausstattung von Wohnheim oder für den Ersatz von Geräten, die langsam das Ende ihrer Aktualität erreicht haben.
Ja. Genau, da geht natürlich immer ein Großteil unseres Geldes hin, was natürlich auch völlig Sinn der Sache ist. Ich meine, das Gute bei uns ist, dass wir praktisch keinerlei Personalausgaben haben, außer so Sachen, die wir auslagern müssen. Steuerberater, Anwälte, solche Sachen. Aber ansonsten haben wir praktisch keine Personalausgaben, sodass bei uns wirklich die Technikkosten doch immer das Gros ausmachen. Wobei wir gerade am Evaluieren noch sind, wie sich das so im Detail zusammensetzt. Aber es ist halt auch schwierig zu sagen, wirklich im Detail. Dadurch, dass wir auch eine historisch gewachsene Struktur sind und unterschiedliche Standorte, ganz unterschiedliche Technik eingesetzt haben, die natürlich Preise dementsprechend ausfallen, sitzen wir da noch dran, da auch mal belastbare Zahlen zu erarbeiten, wie viel wir denn wirklich so über 7, 8 Jahre für ein Gebäude brauchen. Allein nur an Hardware, aber es sind doch erhebliche Summen, auf jeden Fall.
Das stimmt. Darum gibt es auch die Idee oder die Diskussion, vielleicht den Beitrag zu erhöhen von aktuell 3,50 Euro im Monat auf 5 Euro im Monat.
Genau. Also es gibt einen Antrag, der dann halt, über den die Vollversammlung entscheiden muss. Der lautet bis jetzt, genau, aus verschiedensten Gründen, eben der Expansionsprozess kostet Geld, wir wollen unser Service-Level quasi nochmal ordentlich anheben, dadurch, dass wir überall WLAN anbieten wollen, da kosten einerseits die ganzen Access-Points, die Controller, Lizenzen, Geld, dann sind aber auch einfach viele Gebäude einfach noch gar nicht darauf vorbereitet, dass man da WLAN machen könnte. Da müssen dann Kabel gelegt werden. Das klingt erstmal nicht so teuer, denkt man sich, weil so ein paar Meter Kabel und so, okay. Aber was natürlich gerade in den Hochhäusern richtig Geld kostet, ist der Brandschutz. Da müssen Brandschutz geöffnet werden und wieder verschlossen und das alles abgenommen werden von zertifizierten Leuten, ist natürlich wichtig. Gerade in einem Studentenwohnheim, wo doch gerne mal das Rührei länger auf dem Herd stehen bleibt, sollte man damit nicht spaßen. Und das kostet halt auch eine Menge Geld. Und halt, dass wir gerade so ein bisschen in die Situation reinlaufen, dass halt die ersten größeren Generationen von Geräten auslaufen. Kann man sich immer lange hin und her streiten, was jetzt, wann so ein Gerät wirklich abgeschrieben ist. Ist natürlich auch ein ökologischer Gesichtspunkt. Die neuen Geräte sind verbrauchen sicherlich, also verbrauchen definitiv weniger Strom, aber müssen natürlich auch produziert werden. Da muss man halt Abwägungen treffen, wie das so ist. Andererseits hat man halt auch irgendwann erheblichen Aufwand, so alte Geräte noch zu supporten, weil man seine Softwares drauf anpassen muss und so weiter. Und irgendwo ist am Ende, obwohl wir halt keine Personalkosten haben, ist doch irgendwie immer Zeit unserer aktiven Ehrenamtler doch immer das Kostbarste, was wir so mit haben.
Und auch oft das ein kritischer knappeste. Faktor, denn
auf jeden Fall.
Natürlich als Student ist man, hat man nicht immer unendlich viel Zeit. Sein Studium sollte man auch nicht unbedingt vernachlässigen. Von daher sind wir für jede Minute, die man uns gibt, sehr dankbar.
Ja, es gibt immer viele, viele schöne Ideen, die so aufkommen und die dann aber einfach fallen gelassen werden müssen, weil sich einfach niemand gerade drum kümmern kann. Aber ich denke, das Problem hat am Ende fast jeder ehrenamtliche Verein, der da nicht die finanziellen Mittel hat, Personal zu stellen. Genau. Genau, das ist so das Ganze rund um die Beitragserhöhung.
Apropos Personal bestellen.
Ja,
nicht, richtig. Nicht direkt in Personal bestellen, aber da unsere ehrenamtlichen Mitglieder natürlich sehr viel Arbeit für uns leisten und uns dementsprechend auch quasi Geld sparen, entschädigen wir sie im Nachhinein, also normalerweise im Nachhinein dafür, für ihre Arbeit und entlassen ihnen quasi ihren monatlichen Beitrag von aktuell 3,50 € im Monat. Und diese Aufwandsentschädigung, den Modus dafür, muss man vielleicht auch nochmal diskutieren, um das korrekt abbuchen zu können.
Ja, also wenn man das mal im Kontrast der restlichen studentischen Selbstverwaltung an der TU sieht, gerade im Studentenrat, da kann man ja tatsächlich zumindest relevante Beträge, auch nichts, was wirklich irgendwie was mit einem Lohn oder so zu tun hat, ist auch immer alles noch symbolisch, also irgendwie so ein Euro pro Stunde oder sowas kann man da ja durchaus beantragen. Habe ich auch selber schon gemacht. Ist natürlich auch ganz cool, wenn man sich irgendwie als Wahlausschuss oder so die Nächte um die Ohren geschlagen hat beim Auszählen oder so, wenn man dann für immerhin eine Aufwandsentschädigung halt sieht. Für einen Studenten ist das natürlich auch nochmal mehr Geld quasi, als das jetzt vielleicht so klingt. Andere würden halt sagen, ja, habe ich jetzt irgendwie Tage und Wochen gerackert für 50 €, aber ein Student freut sich ja doch. Bei uns ist es halt auch eher noch viel symbolischer.
Das sind
halt
auch
3,50 € pro Monat, was das Maximum ist, was man halt beantragen kann.
Genau.
Ja, aber da reden wir dann vielleicht auch nochmal drüber, wobei eigentlich gar nicht die Frage ist, ob das mehr wird, sondern nur wie damit genau umgegangen wird.
Genau, wie das Verfahren am besten funktionieren soll.
Ja. Wir sind ja auch alles nur, also leider aktuell noch, alles nur juristische Laien. Deshalb sind solche Sachen manchmal ein bisschen komplizierter zu klären. Naja, genau, das sind so die großen Themen der Vollversammlung. Es wird dann im nächsten Jahr relativ zeitnah wieder eine geben. Irgendwann müssen wir auch wieder wählen.
Aber das ist steht auch, glaube ich, erst im April
an. Steht dann erst für April an, aber genau, das sind auch so die Sachen, die natürlich auch noch passieren müssen auf einer Vollversammlung. Genau, ja, das wäre es, denke ich, dazu.
Das heißt, das Zukünftige haben wir jetzt quasi schon abgehakt, zumindest was die Vollversammlung angeht. Darum können wir ja nochmal kurz über Vergangenes schnacken. Nämlich letzten Freitag gab es eine fantastische Weihnachtsfeier mit dem Studentenwerk und den geschäftlichen Partnern vom Studentenwerk, wie zum Beispiel der Telekom, und auch noch einigen aktuellen bzw. ehemaligen StuWe-Admins.
Genau, und Univertreter.
Und Univertreter,
nicht zu vergessen.
Stimmt, vom CDH.
Genau, das ist immer eine, also Weihnachtsfeiern sind natürlich immer eine gute Sache. Im Dezember hat man davon zwar dann meistens irgendwann mehr, als man sich eigentlich wünscht, aber auf die Weihnachtsfeier mit dem Studentenwerk freue ich mich auf jeden Fall jedes Jahr wieder. Das ist eine schöne Sache, die wir da zusammen veranstalten. Was natürlich ungeheuer wichtig ist, zusammenzukommen mit den Leuten, auch außerhalb so des sonstigen Arbeitsumfelds. Es wird natürlich am Ende trotzdem immer Arbeit erledigt. Manchmal habe ich das Gefühl, auf solchen Veranstaltungen wird mehr Arbeit erledigt, als man sonst in stundenlangen Meetings schafft.
Ja, alle sind ja auch glücklich und zufrieden.
Richtig.
Und dann satt. Lässt es sich schneller und einfacher Sachen klären. Großes Lob nochmal an das Catering des Studentenwerks.
Genau.
Ausgesprochen gut geschmeckt.
Ja, das auf jeden Fall. Genau. Ja, wie gesagt, da waren auch Vertreter der Universität da, insbesondere vom Rechenzentrum natürlich. Mit denen haben wir auch immer wichtige Sachen zu besprechen, wie zum Beispiel das Traffic Limit, das uns ja doch immer umtreibt. Wir haben halt hier die Vereinbarung mit dem Rechenzentrum, dass wir pro Mitglied 3 GB am Tag quasi dem zur Verfügung stellen können. Also es läuft über so ein Prepaid-Kreditsystem quasi so ein bisschen. Also jeden Tag kommen 3 GB dazu und was auch immer man verbraucht im Up- oder Download, wird halt abgezogen. Wenn es nicht ein gewitelistetes Netz ist, also das Universitätsnetz und unsere internen Netze und so, fallen dann natürlich
die
nicht rein.
Die Forschungsnetze natürlich.
Ja, halt das der TU Dresden und der HTW. Genau, ja, solche Sachen besprechen sich dann natürlich auch immer gut und ich hoffe, dass wir da auch hoffentlich zeitnah mal wieder zu einer Einigung kommen. Aber sieht leider nicht nach einem Weihnachtsgeschenk aus. So schnell geht sowas dann doch immer nicht. Genau, ja, ist noch...
Okay. Ansonsten ist eigentlich alles gesagt.
Genau, dann, nachdem wir jetzt ein bisschen organisatorische und so Sachen hatten, werden wir mal ein bisschen technisch, wie auch angekündigt. Und es geht los so ein bisschen mit der Software, die wir selber schreiben. Nämlich unsere Website, agdsn.de, das, man kann es vielleicht schon Content-Management-System nennen. Was da läuft, ist tatsächlich selbst programmiert in einem Stack aus Python und Flask, wem das vielleicht was sagt. Die ganze Website, der ganze Code dafür liegt auch auf GitHub. Kann man sich unter unserer Organisation AGDSN angucken. Und genau, ich wollte einfach mal drauf hinweisen, dass da auch in letzter Zeit hat sich da mal wieder ein bisschen was getan. Vielen Dank an Sebastian für die jüngsten Pull-Requests, die das UI an einigen Stellen mal wieder so ein bisschen aufgefrischt haben, bisschen responsiver gemacht haben, so wie man sich das heutzutage vorstellt, mit scrollender Navigation und was man so nicht alles hat. Genau, das werde ich auch mal verlinken. Genau, kann man jetzt natürlich sagen, okay, selbstgeschriebenes CMS, das klingt ja eher so ein bisschen nach einer törichten Idee, aber es geht bei uns natürlich auch einfach darum, dass die Leute sich ausprobieren können. Das hat natürlich dann auch mal seine Nachteile, dass man halt nicht mal eben das dröftigste WordPress-Plugin irgendwie installieren kann. Aber darum geht es uns ja auch nicht unbedingt. Die Leute sollen was dabei lernen.
Genau.
Kann man sich ja auch mal angucken, ganz gut so auf GitHub, wie so ein Projekt sich entwickeln kann. Und ich finde es einfach immer schön, gerade wenn man das mit ein bisschen damit vergleicht, was man in der Uni macht. Da schreibt man natürlich auch manchmal Code. Nicht, dass man jetzt programmieren lernen würde in der Uni. Das sicherlich nicht. Aber wenn man da mal Code schreibt, dann ist der halt auch eher... ja, akademischer Natur und wenn dann irgendwie die Veranstaltung vorbei ist, dann landet der irgendwo in einem Ordner und man archiviert sich den so weg. Aber dann war es auf jeden Fall. Das ist halt bei uns hier ganz anders. Wenn man hier Code schreibt, dann ein Pull-Request später betrifft er auf einmal tausende Menschen. Das ist ja vielleicht auch sowas, was man jetzt sonst nicht unbedingt hat als Student, wenn man noch so am Ausprobieren und sich entwickeln ist. Ja, das finde ich immer ganz schön.
Und man bekommt auch immer direkt Feedback von sehr vielen Leuten, wenn man möchte.
Gerade wenn es an die netzkritischen Sachen geht. Ich meine, unsere Website ist jetzt mehr so informativ und schön. Aber gerade wenn es an die netzkritischen Systeme gibt, die irgendwie unsere Authentifizierung machen oder sowas, da kriegt man sehr schnell sehr lautstarkes Feedback im Zweifelsfall.
Aber ist ja auch nicht schlecht. Man lernt ja von jedem Feedback.
Richtig. Und das Schöne ist, bei uns kann man nicht gefeuert werden. Egal, was schief geht. Ja.
Genau. Wie gesagt, einer unserer Hauptaufträge ist ja auch Bildung. Wir möchten natürlich auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich selbst zu bilden oder in Kooperation mit anderen Mitgliedern mehr Bildung zu erhalten.
Ja, so Umgang mit Kritik und so ist ja auch immer eine wichtige Sache. Genau, Fehler muss man machen. Ich glaube, bei uns ist ein ganz guter Ort, um die mal gemacht zu haben.
Das stimmt.
Ja, genau. Jetzt sind wir schon fast ein bisschen abgekommen. Was wollte ich denn noch sagen? Genau, auch eine Sache, die sich auf unserer Website getan hat. Ein paar Mitglieder haben es tatsächlich schon auch entdeckt, ohne dass wir es irgendwo bekannt gegeben hätten oder so. Und zwar gibt's jetzt so einen Button, da steht irgendwie Caching Services daneben. Darüber kann man jetzt unseren Caching Service aktivieren. Das ist eine ganz interessante Sache, die halt auch jemand von Felix gebastelt hat über das, ja, es hat sich doch jetzt fast über ein ganzes Jahr erstreckt, mehr oder weniger, von Idee über Hardware-Realisierung, über Software-Realisierung, bis es dann jetzt auch wirklich mal im Frontend unserer Website angekommen ist. Und zwar ist es einfach ein Service, über den, wenn man den aktiviert, dann wird Traffic zu aktuell nur zum Game, also was, wie nennt man das? Was ist Steam? Für die es nicht kennen, Steam ist eigentlich so die große Plattform, auf der Videospiele
verwaltet werden,
gekauft und auch, also wie sowas heutzutage ist, ist dann natürlich auch gleich irgendwie Cloud und Social Network mit dran. Deshalb lässt sich das immer gar nicht mehr so leicht irgendwie benennen. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Shop, sondern halt auch mehr. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls wird halt Verkehr zu Steam dann teilweise umgeleitet, nämlich genau der Verkehr, der quasi nur dazu da ist, die rohen Spieledaten runterzuladen. Der wird dann über einen Server von uns umgeleitet, der diesen Verkehr halt, also die Anfragen quasi entgegennimmt, die Spiele-Rohdaten bei Steam besorgt und die dann bei uns lokal zur Verfügung stellt und halt auch zwischenspeichert, sodass, wenn 20 Leute irgendwie GTA 5 runterladen, dass es dann im Endeffekt nur einmal über unseren Uplink geht, was natürlich für alle Beteiligten von Vorteil ist.
Der Uplink wird nicht so belastet und dann verbraucht nicht so viel Traffic.
Die Uni freut sich, das DFN freut sich, dass bei denen nicht so viel los ist auf den Leitungen. Für uns ist es natürlich auch ein Vorteil. Aktuell ist es ganz okay mit unseren 4 Gigabit, das läuft ganz gut, aber es wird sich das wird auch nochmal knapp werden. Das Upgrade auf 10 liegt da nicht in so greifbarer Nähe, dass man da durchaus, dass es auch nochmal eng werden kann. Und da tun wir natürlich, was wir so können, um da ein bisschen gegenzusteuern. Das ist halt ganz interessant, weil das tatsächlich technisch quasi, quasi transparent passiert. Klingt ja erstmal irgendwie so ein bisschen nach irgendwie dunklem Hackertum, dass da irgendwie Verkehr umgeleitet wird auf irgendwie einen Server bei uns. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich eigentlich relativ einfach, nämlich alles, was sich, was man da quasi aktiviert, wenn man bei uns da auf diesen Haken klickt, ist, dass bestimmte DNS-Anfragen, die man halt stellt für bestimmte Steam-Domains, halt von unserem DNS-Resolver anders beantwortet werden. Das heißt, statt den den IP-Adressen, die die Steam da hinterlegt hat, wird halt die IP-Adresse von dem Server bei uns rausgegeben. Und weil dieses Ganze, diese also deshalb habe ich das immer so betont, dass es irgendwie die rohen Spieledaten sind, also es sind nicht irgendwie die Shop-Transaktionen, die irgendwas mit PayPal oder so zu tun haben, damit hat das alles überhaupt nichts zu tun, sondern diese rohen Spieledaten, die kommen halt völlig, also die kommen halt unverschlüsselt und ohne Zertifikatskette, nur über HTTP. Den Unterschied zwischen HTTP und HTTPS, glaube ich, kennen hoffentlich inzwischen mehr oder weniger alle. HTTPS ist halt die verschlüsselte Variante, hinter der auch noch so ein Vertrauenssystem quasi steckt. Das ist dann das, was dafür sorgt, dass im Browser oben links irgendwie so ein grünes Schloss auftaucht, beziehungsweise jetzt nach und nach auch die tatsächlich auf HTTP ja einfach dann wirklich Warnungen in Rot angezeigt werden von den ersten Browsern, wenn man da irgendwie sein Passwort eingibt oder so, dann sagen die Browser gleich, ah, das ist hier nicht verschlüsselt, das ist nicht unbedingt vertrauenswürdig, da jetzt seine Daten einzugeben. Genau. Aber das macht Steam halt mehr oder weniger mit Absicht so, das ist auch dokumentiert, damit man halt solche Mechanismen bauen kann, dass man da seinen eigenen Server dazwischen schalten kann und es halt ja dadurch natürlich erheblich Bandbreite spart. Das ganze System, quasi die Vorlage dafür, die wir dafür benutzen, die kommt auch von einem LAN-Party-Veranstalter, weil da ist es natürlich auch total wichtig, dass die Leute, wenn die da alle ankommen mit ihren Gaming-PCs, dass die dann
aktuellen Updates alle haben.
Genau, die wollen dann alle irgendwie, und jetzt brauchen irgendwie wir alle 20 Leute oder so, die da sind, brauchen jetzt dieses eine Spiel, dann will man natürlich auch nicht, dass das 20 Mal runtergeladen wird. Das wäre ja Quatsch.
Cool. Gibt es dann noch Pläne, da noch andere Caches zu etablieren?
Ja, wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Ist aber halt technisch durchaus nicht trivial. Also auch noch ein Wort der Warnung, wenn so ein Anbieter dann natürlich irgendwie seine Struktur, seine Technologie umstellt, dann kann es halt natürlich auch einfach komplett kaputt gehen. Angenommen, Steam schaltet morgen auf HTTPS um, dann funktioniert auf einmal kein Download mehr und überall kämen halt irgendwie Zertifikatsfehler oder so. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr. Wir müssen das halt aktiv pflegen. Deshalb werden wir da auch nie irgendwie eine Garantie für rausgeben, dass das funktioniert. Bei anderen Herstellern ist es halt immer die Frage, wie die ihre Sachen gestrickt haben. Ich habe mir das zum Beispiel mal angeguckt für Riot Games, aber die benutzen zum Beispiel HTTPS standardmäßig in ihren Clients, um die Updates runterzuladen. Und dann ist es praktisch nicht machbar. Ich habe dann zwar rausgefunden, dass man, wenn man in der richtigen Datei das richtige Flag setzt, dann kann man das wieder auf HTTP downgraden sozusagen im Client, aber das ist ja nichts, was man jetzt in unseren Mitgliedern irgendwie sinnvoll unbedingt als Angebot darbringen kann, dass man da irgendwo in irgendwelchen Konfigurationsfiles durch die Gegend marodiert. Das hat sich dann auch bei jedem Upgrade resettet und so. Das war keine Lösung. Genau, deshalb muss man da immer gucken von Anbieter zu Anbieter. Es wird auf jeden Fall an weiteren Services gearbeitet, was mir persönlich auch allein schon deshalb ein Anliegen ist, dass wir das halt, soweit es irgendwie technisch möglich ist, dass wir das halt auch wirklich realisieren, ist natürlich aus so einer Netzneutralitätssicht, finde ich. Weil es natürlich jetzt hier, ich meine, wir sind jetzt nicht die Welt mit unseren 3.500 Nutzern, die angeschlossen sind, aber es ist natürlich irgendwo eine Marktverzerrung. Ich meine, offensichtlich ist jetzt jeder, es ist irgendwie incentiviert, dass man jetzt Steam-Spiele kauft im Zweifelsfall und nicht bei GOG oder irgendwelchen anderen Anbietern. Das ist natürlich ein Problem. Da muss man halt auch die Abwägung treffen. Auch sonst gab es viele Policy-Fragen sozusagen, die sich daran knüpfen, die dann irgendwann ins Ethische quasi abrutschen. Zum Beispiel auch die Frage, warum wir, aktuell ist es halt so und so wird es auch bleiben, ist es halt so, dass man das aktiv aktivieren muss, was natürlich die Effektivität des Ganzen senkt, weil die beste Auslastung, also was man so als Cash-Hit, Cash-Miss bezeichnet, also ist einfach, man will ja quasi, dass das, am liebsten würde man ja, dass das alle benutzen, einfach damit halt man maximal viele Downloads damit abdecken kann, weil es kann uns quasi nicht teurer werden, wenn Leute das nutzen, weil wenn das Spiel halt für den jetzt einmal runtergeladen wird und der kein anderer will das haben, dann kostet uns das auch nicht mehr quasi, zumindest nicht in Bandbreite Uplink, als wenn unser Server das halt anfordert, dann ist es halt 1:1, aber im Zweifelsfall kann es ja nur besser werden, wenn es mehr Leute nutzen. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass es halt Opt-in sein wird und auch bleiben wird, einfach aus dem Grund, dass wir da natürlich schon nicht unerheblich in die Infrastruktur des Internets, wie man sie so gewöhnt ist, halt in dem Fall ins DNS-Resolving eingreifen. Das gut, man kann da auch verschieden argumentieren. Einerseits ist das traditionelle DNS-System, das ist doppelt gemoppelt, oder? Na egal. Ist halt überhaupt nicht kryptografisch abgesichert oder so. Also es gibt da, das ist quasi ein reines Vertrauenssystem sozusagen, dass die Resolver, die ich frage, halt werden hoffentlich schon die Antworten liefern, die quasi die Inhaber der Domains auch irgendwo spezifiziert haben auf ihren Nameservern, ist aber halt nicht abgesichert oder so. Wie man sieht, wir können es einfach umlügen sozusagen.
Einfach ändern und...
Genau, und da war halt aber die Quintessenz, dass es halt, die Leute setzen halt ein gewisses Vertrauen quasi in diese Infrastruktur und wir wollten da die wie nennt man sowas, diese Kette nicht ohne Wissen und Zutun des Nutzers nicht unterbrechen. Das war so
dass
der,
er halt
der
weiß,
Punkt.
Wenn er diesen Haken anklickt, dass dann
genau,
die Daten halt umgeleitet, dass seine Anfragen umgeleitet werden.
Genau. Ich meine, über die Metadaten und so an der Stelle muss man sich eigentlich nicht groß streiten, wenn das irgendwie, das geht eh alles über unsere Leitung. Wir können da einen Blick drauf werfen, wenn wir das wollen, in dem Sinne. Deshalb ist es an der Stelle nicht so kritisch. Tatsächlich war es historisch auch so, dass wir zum Teil auch ohnehin schon Records ausgeliefert haben, früher zumindest, die so auch nicht vom autoritativen Server stammten, einfach weil Leute halt, weil da Sachen in der Synchronisation zwischen Uni und uns schiefgelaufen waren und dann die Sachen einfach divergiert sind. Aber naja, ist halt, das war jedenfalls das Ergebnis der Diskussion. Ist sicherlich auch irgendwo nachvollziehbar. Aber kommt halt mit einem Preis. Genau, das war so noch die andere Policy-Sache. Ja, was kann man dazu noch sagen? Ja, so, also, ja, aber so Cash-Angebote gibt es auch noch von anderen Anbietern. Zum Teil sieht es sogar so aus, dass die dir einen Server sponsern, den sie bei dir reinstellen und dann kommen deren Inhalte halt darüber. Gibt es zum Beispiel von Netflix solche Appliances, auch von anderen Anbietern. Da müsste man wahrscheinlich dann nochmal dieselbe Diskussion führen, wenn diese Inhalte in unsere internen Netze wandern würden. Aber ja, genau. Ja, ist vielleicht auch was, wozu man uns gerne mal eine Meinung hinterlassen kann. Ich bin da, wie man vielleicht rausgehört hat, auch nicht ganz
unvoreingenommen.
Ja, das einerseits, aber andererseits sehe ich halt auch definitiv diesen Konflikt. Ich meine, dieses Stream-On-Produkt von der Telekom finde ich halt auch eine Unmöglichkeit und jetzt bauen wir aber eine ähnliche Diskrepanz bei uns hier selber auf an dieser Stelle. Naja, ist alles immer in der Praxis nicht ganz so einfach, wie es sich manchmal auf Twitter kommentiert. Genau, und am Ende des Tages wollen wir irgendwie das tun, was für unsere Mitglieder gut ist und denen was bringt. Ja, ich denke, da Da haben wir jetzt auch schon mal einen ganz guten Ausflug hinter uns gebracht.
Ja. Also wie gesagt, gerne Feedback irgendwie in die Kommentare oder so auf uns zukommen. Wir freuen uns immer.
Richtig. Dann machen wir mal weiter. Es bleibt technisch, aber wir kehren zurück.
Die reine Hardware zurück.
Zurück ein bisschen auf die Hardware-Ebene, genau. Und zwar haben wir schon vor ein paar Wochen, aber die sind jetzt vorletzte Woche angekommen, neue Management-Switche gekauft. Damit fahren wir quasi so ein zweigleisiges Konzept in unseren Serverräumen. Da gibt's einmal die Switche für das ganze Glasfaser-Backbone und die wirklich breitbandigen Anbindungen daran. Und dann gibt's nochmal so als zweites, als Rückversicherungsebene oder auch um die Aufgaben ein bisschen trennen zu können, nochmal so Management-Switche. Die haben wir jetzt, da haben wir bisher immer so ein bisschen, genommen, was übrig war, könnte man sagen. Aber es war jetzt auch so ein bisschen wie die Frage, wann so ein Gerät halt irgendwie sein Lebensende erreicht hat, weil es irgendwie Features fehlen und so, gibt es natürlich auch immer die Frage, was an welcher Stelle man welche Features braucht. Und da haben wir jetzt auch gesagt, dass das halt mit dem, was wir da bisher hatten, das waren halt es war auch nicht mehr nur Switcher, sondern auch schon Router, aber die konnten halt nicht die Sachen, die wir gerade an so einer kritischen Stelle natürlich gerne sehen wollten. Und da haben wir jetzt auch beschlossen, dass die ausgetauscht werden, quasi gegen mehr oder weniger baugleiche Modelle, die auch bei uns das Glasfaser-Backbone machen. HP 5900AF, ohne jetzt hier Schleichwerbung betreiben zu wollen, aber ist ja vielleicht auch ganz, ganz interessant, was dann so wirklich bei uns rumsteht und blinkt. Genau, das wären nochmal witzige Aktionen, die dann einzubauen, zu konfigurieren. Dahinter steckt auch so ein bisschen ein Umbau unserer generellen Netzstruktur. Die war bis jetzt halt alles mehr oder weniger auf Layer 2 mit VLANs geregelt, um es jetzt ganz einfach abzufrühstücken. Und das bewegt sich jetzt aber immer mehr in Richtung von gerouteten Lösungen. Und deshalb braucht man da andere Features und da wird dann einiges möglich. Genau, aber ich will jetzt noch nicht. Da laden wir auch lieber dann mal wen ein, wenn wir da wirklich mal drüber reden wollen. Da stecke ich auch nicht so drin. Genau. Das wären auf jeden Fall lustige Einbauaktionen. Das ist immer ganz beliebt bei uns, so Einbauaktionen. Da kann man ein bisschen was halten und stecken und schrauben.
Genau, hands-on die Technik.
Dann gibt es irgendwie noch eine Pizza. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit zum Einstieg. Genau. Womit hängt es noch zusammen? Was haben wir auch gerade noch in den letzten Wochen vorangetrieben, ist man könnte es irgendwie Faserkonzept oder so nennen. Also dadurch, dass das Studentenwerk ja in kreuz und quer durch Dresden Glasfasern verlegt hat, haben wir halt den Segen, dass wir unsere eigenen Dark Fibers, also Dark Fibers sind Fasern, die auf denen man quasi komplett selbst das Licht macht, deshalb heißen die so, wo man halt also nicht einfach nur irgendwie Datenpakete sich von jemandem durchleiten lässt, sondern die man wirklich an beiden Enden in seine eigenen Geräte steckt und dann darauf alles selber macht. Das haben wir halt überall in Dresden, also auch oft natürlich, also eigentlich immer mehr als eine, sondern dass Glasfasern kosten an sich quasi nichts, also nicht der Meter kostet quasi nichts. Das Teure ist halt immer der Tiefbau, der Anschluss, die Genehmigung, solche Sachen. Deshalb ist es so, wenn man irgendwo schon ein Loch macht und so oder irgendwas gräbt, was einschießt, dann tut man da immer mindestens gleich irgendwie 48 oder noch viel mehr Fasern, je nachdem, wie was so geht an der Stelle und sinnvoll ist, rein. Genau, und darum kümmern wir uns jetzt, wo unser Netz auch nochmal wächst, erreicht es auch nochmal so eine neue Komplexität. Noch dazu haben wir uns auch neue Qualitätsziele gesetzt. Früher war das immer so standortweise, war die Verkabelung eigentlich relativ simpel als Stern mehr oder weniger ausgeführt. Hatte aber natürlich den Nachteil, so eine Sterntopologie, dass wenn man das irgendwie in einem Arm, wenn weit vorne irgendwie eine Störung auftritt und das durchtrennt wird, dann fallen natürlich auch alle Sachen, die dahinter liegen, aus. Und da haben wir das Projekt Dense Nexus gestartet. Schöner Codename. Das halt beschreibt, dass wir anstreben, dass jeder Standort, im Sinne von Standort, ist irgendwas zwischen einem und ein paar wenigen Wohnheimen, halt irgendwie immer zwei Wege haben soll zu unserem Core-Netz. Einfach um das zu umgehen, dass halt, wenn ein Gerät ausfällt, soll wirklich nur an diesem einen Gerät irgendwie das eine Auswirkung haben und nicht an irgendwie drei Geräten, die dahinter hängen.
Um quasi auch den Nutzern mehr Sicherheit zu geben, dass das Internet nicht so ausfallen kann.
Genau. Also tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich relativ wenig Probleme haben mit Hardware-Defekten oder dass irgendjemand uns die Faser durchbaggert oder so. Sowas passiert eigentlich selten bis nie. Ganz großer Teil unserer Downtime wird halt quasi durch uns verursacht. Dadurch, dass man muss Firmware-Updates fahren, man muss Sachen an der Konfiguration mal ändern. Dadurch, dass wir halt hier auch nicht nur irgendwie Dienst nach Plan machen, wollen Leute halt auch mal was ausprobieren und gucken, ob es denn dann funktioniert und so. Deshalb ist quasi so selbstverursachte Downtime ein großes Ding bei uns. Und das nimmt man dadurch natürlich auch aus, dass man dann einfach, wenn man immer diese Redundanz fährt, dann kann man halt an dem einen Gerät arbeiten, ohne dass sich das auf alle anderen durchschlägt. Das ist gerade im Kernnetz natürlich auch total wichtig. Da haben wir halt die drei Geräte. Und wenn dann immer gleich ein Drittel all unserer Mitglieder offline gehen würden, nur weil wir gerade mal das eine Gerät von den dreien rebooten müssen, das wäre ja auch irgendwie, ist ja auch Quatsch.
Und auch ineffizient.
Genau. Und wir haben halt an vielen Stellen haben wir halt die Fasern dafür, die Glasfasern in der Stadt. Weil das Studentenwerk halt immer gut vorgesorgt hat quasi. Nur ist es jetzt so, dass im Rahmen dieser ganzen, also einerseits der Expansion, dazu dieses neue Qualitätsziel, dass es halt immer zwei Pfade geben soll. Und nochmal, dass wir unsere Serverstandorte nochmal ein bisschen umstrukturiert haben, wird es jetzt halt auf einigen Strecken sehr, sehr eng. Bis völlig unmöglich. Zum Beispiel zwischen unserem, also es gibt so den einen Kernnetzstandort, das ist die Wundstraße 5, da laufen ganz, ganz viele Glasfasern zusammen, und insbesondere auch die aktuell unsere einzige Verbindung zur Uni sind. Zwischen dem und unserem neuen Serverstandort in der Fritz-Löffler-Straße, da gibt es zum Beispiel, das ist immer so ein brenzliger Standort, was jetzt immer die Fasern anging. Zum Teil haben wir dann schon über zwei andere Wohnheime um die Ecke die Sachen umgepatcht. Aber ist alles nicht so cool. Das Hauptproblem ist quasi, dass das Studentenwerk, die zwar relativ großzügig am Anfang die Fasern verlegt hat, aber im Zuge dessen, dass sie immer mehr Gebäude dran angeschlossen haben, halt immer wieder Teilstränge davon abzweigen mussten, sodass es dann irgendwann auch, wenn in dem einen Kabel halt irgendwie 48 Fasern drinne sind, werden die halt auf irgendwie bis zu 6, 7, 8 Objekte quasi aufgeteilt, und dann gibt es halt zwischen zwei Objekten immer doch nur noch 6 Fasern oder sowas. Ja, das ist noch ein bisschen wenig, also so wenig haben wir eigentlich selten, aber so, das ist so das Prinzip. Genau, und da gibt es aber auch eine eine technische Antwort drauf, nämlich Wavelength Division Multiplexing nennt sich das. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man also auf so einer Glasfaser, was da die Informationen überträgt, ist am Ende des Tages einfach auch nur ein Lichtsignal. Und jeder kennt ja Licht. Licht hat verschiedene Farben. Und die Idee dahinter ist quasi, dass man einfach verschiedene Farben von Licht benutzt auf derselben Faser, um darüber parallel auf mehreren Kanälen Informationen übertragen zu können. Klingt das erstmal schlüssig? Soweit.
In der Hoffnung, dass
ich irgendwas vergessen.
Nö. In der Hoffnung aber, dass sich die Farben miteinander nicht interferieren.
Genau, aber die sind halt auf, also es gibt da natürlich eine gewisse Breite in einer Wellenlänge. Also die physikalisch schlägt sich ja die Farbe dann des Lichtes vor allem in der Wellenlänge des Lichtes nieder. Das ist ja dann die Größe dazu, beziehungsweise in der Frequenz, was dann zumindest im Alltag äquivalent ist, in dieser Welt der Glasfasern und der Netzwerktechnik wird immer nur in Wellenlängen gerechnet, deshalb werde ich da jetzt auch beibleiben. Genau, also es gibt dann die jeweiligen Übertragungssignale haben quasi eine gewisse Wellenlängenspanne, also einfach eine gewisse Breite im Spektrum, die belegen. Genau, und da muss man dann halt einfach gucken, quasi wie schmal kann man das machen und dann wie viele Kanäle kriegt man dann quasi auf das Band, wo man halt sinnvoll Laser für bauen kann und was man sinnvoll über eine Glasfaser übertragen kann.
Okay.
Genau, das spielt sich auch alles nicht mehr im sichtbaren Lichtbereich ab, aber das ist hier nicht so wichtig. Also diese Analogie mit den Farben funktioniert vollkommen. Ist wirklich nur ein bisschen verschoben quasi. Und das mit den, je nachdem wie breit man diese Kanäle macht, das unterscheidet dann die Technologien nochmal so ein bisschen. Wir machen Coarse Wavelength Division Multiplexing, also Coarse im Sinne von, wie übersetzt man das gut, krude, grob. Also das ist quasi so noch die einfachere, billigere Technologie, wo die Kanäle halt relativ breit sind und man halt deshalb nur 18 Kanäle über eine Faser bekommt. Was aber natürlich, also was halt praktisch wirklich schon mal, also naja, das mit der 18, sagen wir mal 16 jetzt für der Einfachheit halber, was natürlich effektiv schon mal eine Versechzehnfachung der Übertragungsgeschwindigkeit bietet, je nachdem, welche Technologien man so einsetzt. Wir setzen ja fast überall 10 Gigabit ein, da kann man das so davon sprechen.
Krass.
Das ist, das haut natürlich schon rein und man, das Gute ist auch, diese Farben sind dann auch einfach logisch quasi voneinander getrennt. Also man muss da sich gar nicht groß weiter drum kümmern. Das geht zwar alles durch dieselbe Faser, aber je nachdem, welche Farbe von Licht man sich dann quasi reingibt und rausgreift, dazwischen kann man dann jeweils immer eine Verbindung aufbauen. Hm. Das hat alles natürlich einen Preis. Und zwar an mehreren Stellen kostet das Geld. Und auch, also es hat auch noch einen Preis, der sich nicht in Geld niederschlägt unbedingt. Einerseits braucht man halt die Technik, die das erstmal ermöglicht. Also das nennt sich dann MUX-DEMUX, also Multiplexer-Demultiplexer. Kann man sich im Prinzip vorstellen wie ein Prisma. Da kennt man das ja auch, da kann man Licht reinscheinen und dann fächert sich das so auf in die verschiedenen Farben, so regenbogenmäßig. Ist in der Realität und bei den Intensitäten und es muss ja auch alles sehr genau sein und so und so natürlich dann nicht ganz so einfach, aber so kann man sich das erstmal vorstellen. So funktioniert es im Großen und Ganzen auch einfach, dass man halt einfach entweder hat man quasi weißes Licht, also die Sammel, das zusammengefasste Signal, was aus der Faser kommt und teilt das wieder auf die ganzen Geräte, die man ansprechen möchte. Oder es gibt halt die umgedrehte Richtung, dass man von den verschiedenen Geräten das einsammelt und dann zusammenfasst auf die eine Faser. Genau. Dafür braucht man schon mal Geräte. Die kosten, je nachdem, wo man die kauft, kosten die auch schon mal irgendwas zwischen 400, 500 und bis hoch zu 2000 Euro pro Stück. Man braucht natürlich ein paar, um so eine Strecke betreiben zu können. Ist also schon mal nicht ganz, ist also schon mal noch nicht ganz unerheblich, aber ist so im Vergleich, ja, das so für wirklich für Netzwerktechnik ist es noch relativ okay. Deshalb haben wir uns halt auch dafür entschieden, unter anderem. Und was man dann natürlich noch braucht, sind die Laseroptiken, die auf den entsprechenden, in den entsprechenden Farben senden und empfangen. Normalerweise ist es halt so, dass man die einfach alle Laseroptiken, die man so hat, halt einfach auf derselben Farbe senden und empfangen. Das heißt, die kann man auch mehr oder weniger beliebig kombinieren. Das ist jetzt auch schon wieder. Naja, das Tal, das steigen wir jetzt heute nicht hinab.
okay.
Genau, aber genau, und dann braucht man natürlich für die ganzen verschiedenen Farben, also bei uns halt 16 Stück. Wenn man alle Kanäle ausnutzen möchte, braucht man halt 16 verschiedene Varianten von Transceivern. Was natürlich so, was so organisatorisch und habe ich jetzt immer die richtigen Paare da? Und was mache ich jetzt, wenn einer davon kaputt geht? Dann kann ich ja nicht einfach irgendeinen anderen nehmen, sondern ich brauche halt wieder den mit genau der Wellenlänge, mit der Farbe. Das ist natürlich, also die Geräte, diese Laseroptiken kosten so schon mal mehr als die Standard 0815-Dinger sozusagen, die halt, wo man nur einen Kanal quasi pro Faser befeuert. Und zwar nicht unerheblich, also es geht gleich in Richtung Faktor 3 bis 4. Die werden auch immer teurer. Also es gibt so eine Verteilung über das Frequenzspektrum da quasi für die niedrigen Wellenlängen. Das sind quasi noch die billigen. Also einer davon ist quasi auch quasi nur die Standardwellenlänge. Und dann wird es aber so alle paar Kanäle wird es nochmal ein gutes Stück teurer. Ja, so dass man, und die obersten Kanäle kosten dann wirklich so das 3-4-fache von einem Standard-Transceiver. Ja, das sind dann alles so Kosten, die da zusammenkommen. Und das haben wir uns jetzt aber auch alles nochmal angeguckt. Also bis jetzt haben wir halt ein so ein Paar im Einsatz, halt um eine besonders belastete Strecke da quasi realisieren zu können. Also einfach die zwischen unseren zwei Hauptserver-Standorten. Weil wir da halt auch so ein Redundanzkonzept fahren wollen, dass die auch nicht nur unsere Wohnheime, sondern natürlich auch unsere Server nach Möglichkeit zwei Pfade zu unserem Kernnetz haben.
Was passiert, wenn zum Beispiel einer von den Demuxern kaputt geht, theoretisch, dann ist alles tot?
Das ist natürlich auch so ein Preis, den man bezahlt. Also man hat dann 16 Kanäle auf einer Faser. Das ist schön, aber man hat dann auch 16 Kanäle auf einer Faser. Das heißt, wenn diese eine Faser ausfällt oder einer dieser Mux-Demuxer, dann sind dann natürlich alle Kanäle im Zweifelsfall von betroffen, die da drüber gehen. Das ist natürlich auch sowas, was das dann im Betrieb zu einem sehr zentral, also zu so einem kritischen Single Point of Failure machen kann. Da muss man sich das schon ein bisschen überlegen. Das Problem hat jetzt zum Beispiel auch die Universität. Die würden eigentlich bei uns am Weberplatz, würden die eigentlich auch gerne mehr einbauen, aber da müsste man halt genau so ein Gerät wechseln und dann ist halt alles erstmal offline, was an dem Gerät dranhängt und deshalb kommt es quasi nicht in Frage. Genau, das ist natürlich auch so ein Problem, das man dann hat. Wobei diese Mux-Demuxer, die wir haben, sind halt auch rein passiv, also es ist wirklich nur optische Elemente. Das heißt, da ist jetzt nichts irgendwie, dass ein Lüfter ausfällt oder sowas, da geht gar kein Strom rein. Das ist schon relativ zuverlässig.
Ich meine, Transceiver nutzen sich ja auch ab.
Ja, genau, aber bei einem Transceiver hast du ja auch aktive elektronische Komponenten. Aber ja, das weiß ich tatsächlich jetzt nicht, falls ein Hörer da Einsicht hat, ob solche Sachen tatsächlich abnutzen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber an sich hast du natürlich an den Übergangspunkten zwischen irgendwie, wo du die Glasfasern irgendwie anschließt an die Sachen und so, hast du natürlich immer Verluste und das dann natürlich sich als Energieeintrag und so widerschlägt, ob das relevant ist. Ich denke eher nicht. Also ich hoffe mal, dass die halten.
Das hoffe ich auf jeden Fall auch.
Genau, das ist natürlich so ein Problem. Aber deshalb wollen wir da halt auch so ein bisschen davon weg, dass wir halt nur genau ein paar davon haben und werden da jetzt unser Netz nochmal erweitern. Ist auch schon, die Anschaffung dafür ist schon beschlossen. Dass wir halt nochmal zwei Paare von solchen Geräten kaufen. Also wir haben da auch so ein bisschen, wie das immer so bei uns ist, wir haben da wieder ein bisschen dazugelernt von unserer ersten Anschaffung. Da haben wir halt nicht unbedingt einen Fehler gemacht, aber man weiß jetzt halt einfach mehr. Deshalb werden wir da wahrscheinlich halt in Richtung auch von was Modularem gehen und erstmal vor allem die unteren 8 Kanäle kaufen und nutzen, weil wir das halt jetzt auch nochmal gesehen haben, dass sie die Preise halt wirklich, dass es halt sehr schnell sich dann bemerkbar macht. Und wenn man das dann halt mal gegenrechnet, dann kommt man halt irgendwann auch an den Punkt, wo einfach ein zweiter Mux-Demuxer dann billiger ist, als noch die obersten Kanäle voll zu machen und so.
Oh Gott.
Genau, also da haben wir einfach ein bisschen dazugelernt und ja, auch noch so bei so ein paar anderen Sachen. Außerdem hat der Hersteller, von dem wir da kaufen, inzwischen das alte Produkt, das wir erst gekauft hatten, abgekündigt, also mussten wir uns auch was Neues suchen. Genau, das wird auf jeden Fall nochmal interessant, dann da die Verkabelung hoffentlich mal so ein bisschen zu finalisieren. War natürlich auch ein großes Projekt, unser neuer Serverstandort, sowas erstmal an den Start zu bringen mit neuen Schränken, unterbrechungsfreier Stromversorgung, das alles ins Netz zu integrieren. Aber das wird jetzt auch zunehmend. Genau. Ja, das war so ein bisschen der Ausflug in die Glasfasertechnologie und was uns da so umtreibt. Hast du jetzt noch eine Frage?
Ich habe erstaunlich viel gelernt.
Ja, also diese ganze Glasfasergeschichte ist natürlich sowas, was uns ohne Ende umtreibt, wo wir sicherlich auch immer wieder drauf zurückkommen werden, wo ich dann bestimmt auch immer mal wieder so eine Erklärbär Moment einschieben werden, weil die Vielzahl an Technologien und Standards und Steckern und drei Buchstaben Abkürzungen ist da auch wirklich ein weites Feld. Und dabei haben wir es ja noch quasi einfach, dadurch, dass wir nur, in Anführungszeichen, nur Fiber to the Building machen und nicht irgendwie über Dutzende Kilometer hinweg irgendwelche Bauernhöfe mit Glasfasern anschließen wollen, konzentrieren wir uns ja vor allem auf so Glasfasertechnologien die man jetzt sonst eher im Data Center oder so Kontext auch benutzt und noch nicht mal unbedingt auf die Sachen, die man dann, die dann so kommerzielle Anbieter wirklich benutzen, um Endkunden anzuschließen. Das wäre auch nochmal ein weites Feld. Da kenne ich mich leider auch gar nicht so richtig aus. Genau. Aber ja, wir machen erstmal und auch bis auf absehbare Zeit Fiber to the Building. Finde ich aber, wir müssen uns überhaupt nicht für irgendwie verstecken. Im Gegensatz zur Telekom oder so schaffen wir trotzdem das Gigabit bis ans Bett den Leuten und das auch noch in der Technologie, die in jedem Laptop drinne steckt, wo man sich nicht irgendwie ein Glasfasermodem kaufen muss oder so. Wir haben da natürlich trotzdem immer ein Auge drauf, was so die Zukunft bringt. Ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwann dann auch mal noch die schnelleren Twisted Pair Standards ausprobieren können, also was jetzt unter dem Namen Smart Rate bei zumindest bei HP heißt das so, kommt, also 2,5 und 5 Gigabit. Vielleicht ist das ja ein bisschen, setzt sich das schneller durch als die 10 Gigabit Technologie über Kupferkabel, also über Twisted Pair, weil die ist ja, die scheint ja im Consumer-Markt einfach nicht anzukommen, okay, soweit man das sehen kann.
Woran merkt man das, dass die nicht ankommt?
Naja, also solange sowas nicht mal in einem Gamer-PC oder so irgendwie angepriesen, okay, und verkauft wird, hat es halt einfach niemand. Also inzwischen, die Preise sind ein bisschen runtergegangen in letzter Zeit, aber man ist da immer noch bei hunderten Euro für so eine Netzwerkkarte. Auch auf einer Netzbetreibersicht ist es nicht attraktiv, weil Stromverbrauch und so einfach zu hoch sind. Wir haben auch nur an exakt einem Standort das im Einsatz, 10 Gigabit über Twisted Pair. Ja, weil es sich einfach nicht anbietet. In allen möglichen anderen Szenarios ist man entweder mit Direct Attached 10 Gigabit für ultra kurze Verbindungen bis zum nächsten Server oder halt mit Glasfasern dann irgendwie besser bedient. Ja, aber mal gucken, was da die Zukunft bringt. So, jetzt sind wir auch.
Ich bin gespannt.
Jetzt sind wir schon völlig
abgekommen vom Thema.
Abgekommen vom Thema, wie ja, auch
dann
immer.
Dann war heute eher so die Friedrich erklärt die Weltfolge.
Ja. ich hoffe, ich habe nicht zu viel Unfug erzählt. Hinweise, Korrekturen nehmen wir natürlich gerne entgegen, wobei ich mich ja schon, glaube ich, ganz geschickt um Namen von Technologien und so herumgedrückt habe, dass man mir nicht zu viel ankreiden kann. Genau. Ja, hinterlasst uns Kommentare zu was auch immer euch interessiert. Das freut uns sehr. Genau. Hoffe mal, ich komme auch demnächst dann endlich mal dazu, dass ich noch einen Twitter-Account für das Projekt hier aufsetzen kann.
Oha.
Über den ihr euch dann auch gerne auf dem Laufenden halten lassen könnt. Da hoffe ich mal, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen so Themen drumherum ab und zu irgendwie verlinken kann und so. Zum Beispiel Sachen, die bei unseren Kollegen in anderen Studentennetzen passieren.
Gute
und
Idee.
So. Genau. Ja, ansonsten guckt auf unserer Website vorbei.
Genau. Ansonsten wünschen wir euch dann noch eine schöne restbesinnliche Adventszeit.
Genau.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oh. Und vielleicht eventuell können
genau
wir mal eventuell anteasern, ist natürlich nicht fest, es ist sehr spontan. Aber wenn Friedrich in Leipzig unterwegs ist, kann es sein, dass er fremd geht und jemand anderen ins Mikrofon holt.
Genau, und auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig sind wir auch wieder zahlenmäßig kräftig vertreten. Dieses Jahr leider, wie es aussieht, ohne Assembly. Das haben wir verrafft. Aber es gibt andere Studentennetz-Assemblies, das ist am Ende des Tages eigentlich auch fast egal, wo man uns im Zweifelsfall finden kann. Und vielleicht finde ich da auch noch jemanden aus einem anderen Studentennetz, über den, dass man da mal drüber reden kann, wie es woanders läuft. Genau, oder sonst irgendein Thema. Vielleicht hört man sich dann noch mal dieses Jahr. Ansonsten haben wir uns vorgenommen, dann fürs nächste Jahr auch zu einem regelmäßigen Rhythmus zu finden. Das wird sich dann noch zeigen. Falls es dieses Jahr nichts mehr wird, sage ich auch schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.